Info 3 Abend.
Der Strom ist schon wieder weg. In Indien sind den zweiten Tag in Folge Millionen von Menschen ohne Elektrizität. Die Europareise geht zu Ende. Der republikanische Präsidentschaftsanwärter Mitt Romney machte am letzten Tag Halt in Polen. Die Deutsche Bank streicht 1900 Stellen. Die meisten Mitarbeiter werden beim Investmentbanking entlassen. Das Wetter am Abend ist es ziemlich sonnig, vor allem im Tessin und in Südbünden können lokale Regenschauer und Gewitter niedergehen. Morgen ist es weiterhin sonnig, besonders in den Bergen gegen Abend einzelne Gewitter. Es wird heiß bei 28 bis 32 Grad. Am Mikrofon Andrea Abbühl und Christian Düscher mit den Nachrichten.
Aus Indien wird der weltweit größte Stromausfall aller Zeiten gemeldet. Rund 620 Millionen Menschen waren heute ohne Elektrizität, nachdem drei Versorgungsnetze ausgefallen waren. Bereits gestern war ein Netz zusammengebrochen. Wegen des Stromausfalls blieben hunderte Züge stehen, Spitäler und Geschäfte mussten Notfallgeneratoren einsetzen und Minenarbeiter wurden von Helfern aus Schächten befreit. Grund für den Stromausfall ist die überlastete Netzinfrastruktur, die dem gestiegenen Bedarf nicht standhält. Außerdem sollen einige Bundesstaaten mehr Strom vom Netz bezogen haben, als ihnen zusteht. Der US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hat auf seiner Auslandreise Station in Polen gemacht. Er dankte Polen für die Unterstützung bei den Militäraktionen in Irak und Afghanistan. Die polnische Regierung habe den Mut gehabt, den Kampf um Freiheit zu unterstützen. Romney war auf Einladung des ehemaligen Arbeiterführers und Friedensnobelpreisträgers Lech Wałęsa nach Polen gekommen. Die Deutsche Bank streicht 1900 Stellen. Sie reagiert damit nach eigenen Angaben auf schlechter laufende Geschäfte, insbesondere im Investmentbanking. Dort werden auch die meisten Mitarbeiter entlassen. Wie die Unternehmensleitung weiter mitteilt, fallen die Arbeitsplätze vor allem außerhalb Deutschlands weg. Insgesamt will die Deutsche Bank ihre Kosten um 3 Milliarden Euro senken. Der Walliser Polizeikommandant, der in der Türkei festgenommen wurde, ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden und darf morgen nach Hause reisen. Wie die Staatsanwaltschaft von Antalya mitteilt, wird gegen ihn Anklage erhoben. Christian Baron wird vorgeworfen, er habe türkische Kulturgüter stehlen wollen. Der Kommandant war letzten Freitag in der Türkei festgenommen worden, wo er in den Ferien war. In seinem Gepäck war offenbar ein kleiner Stein zum Vorschein gekommen, den eines seiner Kinder in der Nähe einer Ausgrabungsstätte mitgenommen hatte. Am zweiten Tag des Prozesses gegen die russische Frauen-Punk-Band Pussy Riot haben sich die drei angeklagten Musikerinnen über ihre Behandlung beklagt. Sie hätten in der Untersuchungshaft nicht schlafen können und kein Essen bekommen. Das sei Folter. Die Frauen müssten sich wegen Rowdytums aus religiösem Hass vor Gericht verantworten, wegen eines Punkgebets gegen Kreml-Chef Wladimir Putin in der Moskauer Erlöserkathedrale im Februar. Ihnen drohen 7 Jahre Gefängnis. Die Verteidigung der Musikerinnen spricht von einem politischen Schauprozess. In Australien ist der Polizei ein bedeutender Schlag gegen den Drogenschmuggel gelungen. In Sydney beschlagnahmte sie gut 300 Kilo der synthetischen Droge Crystal Meth und rund 250 Kilo Heroin. Laut der Polizei handelt es sich bei den festgenommenen mutmaßlichen Drogenschmugglern um 3 Australier und 4 Männer aus Hongkong. Der Schwarzmarktwert der Drogen wird auf umgerechnet über 500 Millionen Franken geschätzt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.394 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.066 Punkten, ebenfalls minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,14 gehandelt, der Dollar zu 97,66
Rappen. Info 3 Abend. Die Themen.
Pleiten, Pech und Pannen, so ging es dem republikanischen Präsidentschaftsanwärter Mitt Romney auf seiner Europareise. Wir fragen, ob das Romney im Wahlkampf schadet. Und auf der Titanic wurde die alte Seeregel befolgt. Frauen und Kinder zuerst. 3 von 4 Frauen überlebten das Unglück. Doch bei anderen Havarien sucht man solchen Edelmut vergeblich, wie eine Studie zeigt. Und Raketen, Stöckli und bengalische Fackeln werden heute und morgen wieder zu Tausenden gezündet. Und wir fragen, wer hat's erfunden? Die Antwort gibt's nach Wetter und Verkehr.
Das Wetter am Abend ziemlich schön, vor allem im Tessin und in Südbünden gibt es aber lokale Regenschauer und Gewitter. Morgen weiterhin sonnig, besonders in den Bergen gegen Abend einzelne Gewitter. Es wird ein heißer 1. August mit 28 bis 32 Grad. Hier ist drei Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden 4 Kilometer Stau und eine Wartezeit von bis zu 45 Minuten. Dann Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung auf diesen Strecken in der Region Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Rotrist und der Verzweigung Herkingen. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Seebach und Affoltern. In Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern. Auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Kubristunnel sowie zwischen dem Brütiseller Kreuz und Effretikon. Und in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen Buchrain und Emmen Süd.
Info 3 Abend.
Mitt Romney bei den Europäern. Unter diesem Titel könnte man eine umfangreiche Sammlung mit Patzern und Pannen veröffentlichen nach der Europareise des republikanischen US-Präsidentschaftsanwärters. Statt zu zeigen, dass er sich trittsicher auf der internationalen Bühne bewegen kann, stolperte er von Fettnapf zu Fehltritt. Die Briten verärgerte er, weil er daran zweifelte, ob sie die Olympischen Spiele ausrichten könnten, und auch die Palästinenser stieß er mehrmals vor den Kopf. Stoff für Sprüche und Witze. Aber schadet das Romney im Wahlkampf? Beat Zoltermann.
Romneys Reise ist eine echte Herausforderung für die Late-Night-Talkshows am amerikanischen Fernsehen. Die müssen sich ziemlich sputen, um die Realsatire, die ihnen der republikanische Präsidentschaftsanwärter Mitt Romney derzeit bietet, zu übertreffen. Conan O'Brien versuchte es so. Die Romney-Leute seien in Großbritannien immer noch mit der Schadensbegrenzung beschäftigt.
Mitt Romney campaign still trying to do damage control after remarks that Romney made while in the UK. Probably Romney's worst gaffe was when he visited Buckingham Palace and said to Queen Elizabeth, "You call this a house?"
Die größte Panne, als Multimillionär Romney zur Queen im Buckingham Palace gesagt habe, und das soll ein Haus sein? Mitt Romney, die Lachnummer. Das war wohl kaum das Ziel von Romneys Auslandreise. Doch auch seriösere Beobachter wundern sich, wie es Romney schaffte, in jedes nur erdenkliche Fettnäpfchen zu treten. Sei es, dass er erklärte, die Israelis seien den Palästinensern aufgrund ihrer Kultur ökonomisch überlegen. Sei es, dass er öffentlich ausplauderte, dass er sich mit dem Geheimdienst MI6 in London getroffen hatte. Etwas, was laut ungeschriebenem Gesetz niemand öffentlich zu sagen pflegt. Die netteren Kommentatoren in den USA vergleichen Romney mit George W. Bush, die fieseren mit Dan Quayle, dem Vize unter Bushs Vater, der nicht einmal wusste, wie man das Wort Kartoffel korrekt schreibt. Romney trete als Geschäftsmann auf, der die Probleme analysiere und beim Namen nenne, statt als Staatsmann, der sich diplomatisch auszudrücken wisse und auch den übernächsten Schachzug vor Augen habe, versuchte heute Morgen Mark Halperin vom Nachrichtenmagazin Time das komische Verhalten Romneys zu erklären. Und er fügte im Frühstücksfernsehen an:
But if you're going to do this, I think the last week of July, the first week of August is a good time to do it.
Wenn man sowas tue, sei jetzt, mitten in der Ferienzeit, wohl der beste Moment. Und da mag Halperin in der Tat recht haben. Und selbst für viele jener Wählerinnen und Wähler, die die Fettnäpfchenreise mitbekommen haben, ist sie wohl schneller vergessen oder unwichtiger, als dies dem Obama-Wahlkampfteam lieb ist. Die Wählerinnen und Wähler haben andere Sorgen. Sie wundern sich, ob sie ihren Job behalten können oder ob das Geld reicht bis ans Monatsende. Die Wirtschaft. Nicht die Außenpolitik ist das Hauptthema des Wahlkampfs. Und hier traut man Mitt Romney laut gewissen Umfragen sogar mehr zu als dem aktuellen Amtsinhaber Barack Obama. Romney wird deshalb alles versuchen, dass die Wirtschaft das Thema wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und die Abenteuerreise schnell vergessen geht.
Info 3 Abend.
Die Schifffahrt gilt als Hort der Gentlemen und des Edelmuts. Sinkt ein Schiff, so werden zuerst Frauen und Kinder gerettet und erst danach bringen sich auch die Männer in Sicherheit. So jedenfalls glaubte man das bisher. Aber leider ist nichts davon wahr, wie eine neue Studie zeigt. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Frauen und Kinder zuerst. Diese noble Maxime wurde 1852 erfunden, als das britische Schiff HMS Birkenhead vor Südafrika in haiverseuchten Gewässern sank. Nur 3 Rettungsboote waren einsatzbereit und Kapitän Robert Salmond gab Befehl, die 20 Frauen und Kinder sollten sie besteigen. Die Mehrzahl der Männer blieb zurück und kam um, während alle Frauen überlebten. Auch Kapitän Salmond starb, seine ritterliche Maxime jedoch überlebte. Der Dichter Rudyard Kipling besang sie in einem Gedicht und alle Seemänner nahmen sie sich fortan zu Herzen. Besonders beim Untergang der Titanic 1911 war das so. Damals überlebten 3/4 aller Frauen an Bord, aber nur 1/5 der Männer. Doch, so tragisch schön dies klingt, die Wahrheit sieht anders aus, sagt der schwedische Ökonom Mikael Elinder, der 18 Schiffskatastrophen der letzten 180 Jahre untersucht hat.
The findings is that women fare much worse than men in general. They have only half the survival rate than men.
Tatsächlich haben Frauen nur eine halb so gute Überlebenschance wie Männer. Auch sonst stellt Elinders Studie den Mythos von der ritterlichen Seefahrt auf den Kopf. Die Schiffsbesatzungen überleben nämlich weit häufiger als Passagiere und am allerschlechtesten sind die Überlebenschancen für Kinder. Und nicht einmal britische Seefahrer, denen bisher besonders galantes Verhalten nachgesagt wurde, hellen dieses Bild auf, denn auf Schiffen unter britischer Flagge war die Überlebensrate der Frauen besonders gering. Die Titanic war also eine große Ausnahme, sagt Mikael Elinder.
So if the captain orders women and children first and enforces that order with, for instance, some threat of violence against people breaking the order.
Nur wenn der Kapitän wie auf der Titanic Frauen und Kinder zuerst befehle und der Order mit der Androhung von Gewalt Nachdruck verschaffe, nur dann würden Besatzung und männliche Passagiere entsprechend handeln. Doch dies geschah in den 18 untersuchten Desastern nur 5-mal. Immerhin ist die durchschnittliche Überlebensrate der Frauen seit dem Ersten Weltkrieg leicht besser geworden. Das führt Mikael Elinder jedoch darauf zurück, dass Frauen heute besser ausgebildet sind und besser schwimmen können und nicht auf hilfreichere Männer.
When there is really critical situations, so people would actually risk their own life. We should not expect people in general to help others to a very large extent.
Wenn es ums Überleben gehe, dürfe man nur wenige Heldentaten erwarten, sagt Mikael Elinder. Man müsse nun wohl überlegen, wie man die Evakuierungspläne der Schiffe an diese eigentlich nicht überraschende, aber doch ernüchternde Erkenntnis anpassen könne.
Info 3 Abend.
Die einen staunen, die anderen ärgern sich über die Knalle. Aber ums Feuerwerk herum kommt kaum jemand so kurz vor dem Nationalfeiertag. Die wenigsten aber wissen, wer die Raketen und Zuckerstöckli eigentlich erfunden hat und was Marco Polo mit der Sache zu tun hat. Antworten darauf gibt es seit einem Jahr im ersten Feuerwerksmuseum Europas, in Ägler im Kanton Waadt, tief im Berg in einer ehemaligen Armeefestung. Toni Koller war dort.
Einen Kilometer tief ragt die alte Festung in den Berg. Von hier aus wachten Artilleriesoldaten im Zweiten Weltkrieg über das Tal der Rhone. Heute gehört das Gewirr von Gängen und Kavernen einer Feuerwerksfirma. Für sie arbeitet Martial Baudin als Pyrotechniker. Er ist auch der Präsident des europaweit einzigartigen Museums. Durch endlose kühle Stollen führt er uns zur Ausstellung. Sie zeigt, wie im 7. Jahrhundert die Chinesen das Pulver erfanden.
Vers 630 après Jésus-Christ, Sun Simiao a trouvé des mélanges avec un petit peu de salpêtre et du charbon de bois. L'Asie a découvert ces poudres pyrotechniques et l'Europe va faire la finesse de la poudre noire.
Marco Polo brachte die chinesische Knallmixtur nach Europa und der Mönch Bertolt Schwarz verfeinerte sie im 14. Jahrhundert zum Schwarzpulver. In Lebensgröße sieht man ihn im Museum bei der Arbeit. Seine Mischungen aus Salpeter, Holzkohle und Schwefel sind die Urform alles Explosiven. Im guten wie im tödlichen Sinne. Schon die alten Chinesen, sagt Martial Baudin, hätten ihr Pulver sofort auch für Kriegszwecke genutzt.
Tout de suite, on va utiliser ces poudres pyrotechniques à usage de la guerre. Mais ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que l'homme a trouvé ces poudres pour faire des choses sympas.
Aber angefangen habe die Entwicklung des Sprengstoffs mit der Suche nach dem Schönen, dem Feuerwerkserlebnis. Und ihm widmet sich denn auch trotz militärischer Umgebung ein Großteil des Museums. Um das Jahr 1500, so lernt man, entfernte sich die Feuerwerkskunst endgültig vom militärischen Zweckdenken. Damalige Pyrotechniker brachten erstmals Farbe ins Spiel. Sulfate und Salze sind Farbträger, die ein Feuerwerk am Nachthimmel erst so richtig schön machen. Es waren die Franzosen, die diese Technik über Jahrhunderte auf die Spitze trieben. Natürlich, hier in der musealen Unterwelt von Aigle knallt, sprüht und leuchtet es nur auf Leinwänden und aus Lautsprechern. Aber man erfährt manches über Technik und Geschichte des Explosiven und über die Grenzen des Feuerwerkens. Martial Baudin illustriert seine Aussage mit dem Beispiel des Urknalls.
Le Big Bang, soi-disant, vient d'un point zéro et l'univers s'étend et on voit que les feux d'artifice.
Explosionen geschehen immer von innen nach außen. Ein detonierendes Zentrum schleudert Materie kreisförmig oder kugelförmig in den Raum. Viereckige Feuerwerksbilder sind physikalisch nicht möglich, so wenig wie solche, die von außen her in sich zusammenfallen. Doch im Rahmen der Naturgesetze, sagt Büro-Profi Baudin, sei das Feuerwerken ein Stück Kultur, eine Form der Kunst, wenn auch die vergänglichste von allen.
Das Museum ist übrigens auch morgen am 1. August offen. Infos gibt's unter pyromin.ch. Das war Info 3, das Wichtigste in einer Viertelstunde. Am Mikrofon Andrea Abbühl.